Stellen Sie sich vor, es ist 2027. Ein Erbe sitzt vor seinem Laptop, 35 Jahre alt, gerade 40 Millionen geerbt. Er sucht einen Vermögensverwalter. Er googelt, findet 10 Profile. Alle haben perfekte Websites, perfekte Videos, perfekte Texte. Und er weiß, 9 davon könnten KI-generiert sein. Vielleicht alle 10. Wie entscheidet er? Er schaut, wer schon 2025 gepostet hat, wer einen Podcast seit 2 Jahren führt, wer eine echte Geschichte hat, die man nicht über Nacht fälschen kann. Zeit. Das ist der einzige Beweis für Authentizität, der 2027 noch zählt. Und Zeit kann man nicht nachholen. Willkommen beim Wake Up Call Podcast. 2026 ist das entscheidende Jahr. Das Jahr, in dem sich entscheidet, wer die nächsten Jahrzehnte UA, NW, I, Kunden gewinnt. Und wer in der Masse der KI-generierten Profile verschwindet. Dieses Jahr wird dieser Podcast ein zentrales Thema verfolgen: Zeit und Authentizität. Die einzigen Dinge, die uns von künstlicher Intelligenz unterscheiden werden. Und wie Vermögensverwalter, Family Offices und Finanzberater diese jetzt aufbauen, bevor das Fenster sich schließt. Alexandra Weck führt durch diesen Podcast. 17 Jahre Finanzbranche. UBS, Fidelity, UniCredit Trading Floor. Über 30 Milliarden Euro betreutes Vermögen und hunderte Vermögensverwalter, Family Offices und Fintechs über die Jahre. Sie weiß, was auf dem Spiel steht. 83,5 Billionen Euro Vermögenstransfer. 81% der Erben feuern den Berater ihrer Eltern. Und eine Generation, die nur denen vertraut, die sie schon kennen. Das Fenster ist offen. Noch, das ist ihr Wake-up-Call.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wake-up-Call. Und wer auf YouTube heute zuschaut, der sieht es schon direkt, denn ich habe wieder einen Gast oder, um zu sagen, eine Gästin, nämlich die liebe Vera Klaas, Geschäftsführerin von Next Assets. Und wir wollen heute in ein paar Themen eintauchen, die für viele von euch Vermögensverwaltern und Family Offices, die regelmäßig zuhören, auch sicherlich spannend sind. Aber erstmal an der Stelle, Vera, schön, dass du heute die Zeit gefunden hast, in meinen Podcast zu kommen.
Vielen Dank, dass ich da sein darf, liebe Alexandra.
So, und der ein oder andere mag dich vielleicht schon kennen, entweder natürlich von diversen Konferenzen in der Finanzszene oder aber auch über dein LinkedIn, weil du da ja auch sehr, sehr aktiv bist. Aber für alle die, die dich noch nicht kennen, liebe Vera, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist und was du tust.
Sehr gerne. Ich bin Vera Klaas, ich bin Co-Geschäftsführerin von Next Assets. Wir emittieren Krypto-ETPs, das heißt, wir machen Bitcoin und Co. so einfach und sicher handelbar, wie es nur irgendwie geht, über das Wertpapierdepot. Und hinter uns als Aktionäre stehen Deutsche Börse, Commerzbank von Vogel und so. Ich selber komme von der Deutschen Börse zuletzt, davor 20 Jahre hier in Frankfurt im Kapitalmarktumfeld. Also kein Digital Native, sondern Banking Native. Und ursprünglich komme ich aus einem Kaff im Münsterland, bin aufgewachsen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, bin aber jetzt auch schon seit über 10 Jahren hier in Frankfurt.
Sehr gut. Und das ist genau das, warum ich sagte, der ein oder andere mag dich vielleicht schon kennen, weil du gehörst tatsächlich zur Frankfurter Börsenszene, Finanzszene einfach mit dazu. Und du hast ja auch gerade schon gesagt, du kommst eben aus der Welt der deutschen Börse. Wie würdest du deinen weiteren Hintergrund noch mit einem Satz oder auch zwei beschreiben?
Also vom Herzen her, ganz ursprünglich bin ich Derivatestrukturierer. Das hat mich tatsächlich immer schon fasziniert, dass man diese Derivate irgendwie bewerten kann mit so mathematischen Modellen und dass man da einen richtigen Preis finden kann, der dann mehr oder weniger auch der Marktpreis ist. Und habe auch die letzten 20 Jahre im Derivateumfeld Front-to-Back Prozesse strukturiert, Softwarelösungen eingeführt, Vertriebskonzepte entwickeln. Also Derivate, das ist tatsächlich das, was mich hier fasziniert am allermeisten in der Finanzwelt.
Okay, da sagst du was ganz Spannendes. Wir kommen da später auch nochmal drauf zurück. Aber ich komme ja auch aus einer ähnlichen Szene sozusagen. Ich habe zwar dann den Derivaten den Rücken gekehrt und mich dem Fintech-Thema zugewendet. Aber ich weiß auf jeden Fall, und ich glaube, viele, die jetzt hier zuhören, also viele, die hier zuhören, sind ja auch Portfolio-Manager oder ich sag mal so Finanz-Nerds irgendwo, ne? Und ich glaube, jeder wird sich jetzt genau vorstellen können, wenn ich das sage. Denn ich habe auch im Studium noch diese ganzen Strukturen gelernt, eben welche Derivate kannst du wie zusammenfügen. Und ich sage mal so, der erste Blick ging immer auf die Swiss-Derivate-Map. Die hing so als Poster immer da, weil dann konntest du immer sehen, Moment, wie baust du jetzt nochmal dieses Zertifikat mit der Absicherung und so weiter. Und ja, ich glaube, da werden heute einige, ich sag mal, Nerds, und es ist ganz lieb gemeint an der Stelle natürlich, werden, glaube ich, da heute nochmal extra zuhören. Genau, okay, also ist ja auch ungewöhnlich im Derivatebereich. Was hat dich eigentlich so daran gereizt? Weil ich sag mal so, man ist ja, also erstens, Finanzwelt ist ja schon nicht, dass man sagt, so, das will ich jetzt unbedingt machen, kann vielleicht sein, aber dann auch noch Derivate, was war das bei dir?
Ja, also ich glaube wirklich, diese mathematische Herleitung von so einem Preis, das hat mich einfach fasziniert. Und also ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, aber also jetzt hier so in der 12., 13. Klasse war und man so das mit den Ableiten und Integrieren gelernt hat, da haben die Mathelehrer schon so ein bisschen gesagt, naja, wahrscheinlich werdet ihr das nie wieder brauchen.
Ja,
und dann
stimmt.
Fand ich es einfach überragend. Das hat mir halt damals schon Spaß gemacht. Und dann brauchte man das halt wieder im Studium und dann halt für was Echtes im echten Leben. Das hat mich halt total begeistert und habe ich gedacht, okay, cool, das hat ja wirklich einen Anwendungsfall. Und ich glaube, das war so ein bisschen das, was mich damals so fasziniert hat. Und das ist auch bis heute nicht wirklich weggegangen.
Ja, das stimmt. Also bei mir war es das Thema, dass man einfach nie, dass man jeden Morgen aufwacht und nie weiß, was passiert an den Märkten. Ne? Das heißt, du gehst so 8 Stunden ins Bett und weißt nicht, wie der nächste Tag ausgeht. Das war so bei mir das Thema. Genau, und beim Thema Derivate hat sich natürlich auch gerade die letzten Jahre ja noch vieles, vieles, vieles weiterentwickelt, muss man ja auch an der Stelle ganz klar sagen. Wenn es jetzt aber noch was gibt, für das du brennst, vielleicht auch neben der Finanzszene, was würdest du dann sagen, wäre das? Also wer ist Vera Klaas, wenn sie nicht sich in Derivaten verliert oder in anderen Spreadsheets und Zahlen?
Ja, also tatsächlich bin ich von Hause aus eigentlich eher eine Couch-Potato. Ich habe aber vor, ich würde mal sagen, 10 Jahren oder so erkannt, dass das Couch-Potato-Dasein mit dem Investmentbanker-Dasein, das verträgt sich nicht sehr gut, weil dann kriegt man halt mit Mitte 30 schon einen Bandscheibenvorfall. Und seit ich diese Erkenntnis hatte, bin ich begeisterte Sportlerin, habe schon an dem einen oder anderen High-Rocks-Wettkampf mitgemacht, habe tatsächlich auch über 15.000 Schritte jeden Tag. Also ich finde es einfach cool, mich zu bewegen und mich überrascht es wirklich jeden Tag aufs Neue, was mein Körper kann. Jetzt mal auf der sportlichen Schiene. Und das begeistert mich tatsächlich auch, einfach fit zu bleiben und gesund zu bleiben und dieser ganze Longevity Trend, das finde ich faszinierend und da kann ich tatsächlich auch ein bisschen für brennen, was jetzt mal gar nichts mit Finanzen zu tun hat.
Okay, und du hast ja auch, das fand ich damals so, so spannend, als ich dich auch das erste Mal online gesehen habe, du hast ja auch so ein kleines Format für dich etabliert, was auch mit Bewegung zu tun hat. Also du verbindest Bewegung und Business. Ja, das
so,
heißt...
Ja. Ja, genau. Genau. Du willst auf das Thema Walk and Talk hinaus,
genau.
Glaube ich, Alexandra.
Ja.
Genau, das mache ich tatsächlich super gerne. Ist mein bevorzugtes Meeting-Format, insbesondere auch für so interne One-on-Ones mit Peers, mit Vorgesetzten, mit Mitarbeitern. So ein vertrauliches One-on-One halt eher nicht im Meetingraum zu machen, sondern mit einem Kaffee to go am Main. Das finde ich ganz fantastisch. Und freue mich immer, wenn das jemand auf der Gegenseite auch cool findet. Denn ich glaube tatsächlich, dass ganz, ganz viele Inhalte sich viel besser beim Laufen entwickeln.
Mhm.
Und das sind auch fachliche Inhalte, wenn man miteinander über was Fachliches redet, weil man einfach dann dadurch, dass man den Blick auch so ein bisschen schweifen lassen kann, schweifen dann auch die Gedanken mehr und man erlaubt sich einfach mehr Freiheit in den Gedanken und man hat bessere Ideen, ganz viele meiner Ideen entstehen beim Laufen. die letzte tatsächlich auch, dass wir machen so eine kleine Krypto- und Steuern-Webinarreihe im Herbst. Und das ist tatsächlich auch eine Idee, die ist halt beim Wandern geboren. Und da habe ich wirklich meine besten Ideen.
Ja, also kann ich bestätigen. Ich habe tatsächlich in meiner Zeit als Führungskraft auch immer wieder mal dann Gespräche auch beim Gang durch den Park eben gemacht. Und es stimmt schon, dadurch, dass du natürlich ja auch, also es hat ja auch rein physiologische Gründe, nämlich wenn du dich bewegst, dann hast du ja mehr Sauerstoff im Körper. Also du bist einfach im Körper flexibel, du bewegst dich und das passiert natürlich auch irgendwo mit den Gedanken, ne? Also das stimmt schon. Ja, spannend. Also wer mal überlegt, auch mal wieder mehr sich zu bewegen und vielleicht das auch mit Business zu verbinden, mit einem guten Gespräch, da bist du auf jeden Fall für offen. Das haben wir jetzt schon mal wieder rausgehört.
Unbedingt.
Genau. Und lass uns mal noch auf deine Karriere dann auch zurückkommen, weil ich finde es auch ziemlich beeindruckend, weil du bist ja eine der wenigen auch weiblichen Geschäftsführer im deutschen Finanzmarkt, muss man jetzt mal so sagen. Auf das Thema Frauen kommen wir dann später nochmal, aber jetzt erstmal auf deinen Werdegang und deine Rolle. Du hattest ja eine sehr angesehene Rolle in der Welt der deutschen Börse. Was hat dich dann dazu bewogen, den Schritt zu Next Assets zu wagen? Oder nimm uns mal mit auf die Geschichte, wie Next Assets denn entstanden ist. Weil ich glaube, das ist nochmal super spannend zu verstehen, wo ihr herkommt. Genau für alle die, die das eben noch nicht so präsent haben.
Genau, also ich war aus meinem Derivate-Kontext heraus bei der Deutschen Börse, bei der Deutschen Börse-Zertifikate-Börse und habe da Broker, Depotbanken und Zertifikate-Emittenten betreut und war da tatsächlich auch eine der wenigen, die immer schon gesagt hat, boah, auf diese Anlegermessen, wie zum Beispiel die Invest oder Börsentage oder so, da gehe ich gerne und vertrete da gerne auch die Deutsche Börse. Und dann hatten wir mal wieder so eine Anlegermesse und diese Stände der Deutschen Börse waren immer zusammen mit Xetra Gold. Weil Xetra Gold ist ja auch ein Unternehmen, wo unter anderem die Deutsche Börse beteiligt ist. Und man steht da also immer zusammen auf der Invest mit den Kollegen von Xetra Gold. Und da habe ich immer auf diesen Börsentagen viele Standbetreuung halt eben für Xetra Gold auch einfach mitgemacht. Und da kamen halt immer wieder Anleger, die verrücktesten Fragen gestellt haben, eben zu diesem Produkt Xetra Gold. Und ich habe dann irgendwann gedacht, wow, warum machen wir nicht eigentlich auch Xetra Bitcoin? Weil dieser Gedanke, so eine sperrige Anlageklasse halt super einfach als Wertpapierhandelbar zu machen, das funktioniert
unter der
ja super
Brand
für Gold.
Vor allen Dingen auch, ne?
Genau, ja, genau. Genau, also es funktioniert super für Gold. Es ist ein total erfolgreiches Produkt. Und Bitcoin hat da viel gemeinsam mit Gold. Also es ist auch irgendwie sperrig zu investieren als Privatperson, aber auch als ein Family Office, ein Vermögensverwalter, der dann die Verantwortung hat dafür, dass halt das Gold nicht aus dem Tresor geklaut wird oder die Bitcoins nicht aus dem Wallet geklaut werden, ist das halt einfach sperrig zu handeln. Und aus diesen Börsentagen heraus hat sich die Idee entwickelt, lass uns doch Xetra Gold machen. Zwar für das Thema Bitcoin. Und ich habe dann da meinen ganzen Mut zusammengenommen und das Thema gepitcht beim Vorstand der Deutschen Börse. Und die haben dann tatsächlich gesagt, das halten sie für eine gute Idee. Und ich durfte das Ganze dann als Projekt innerhalb der Deutschen Börse aufsetzen und habe dieses Konsortium da zusammengesucht. Erstmal unter den Partnern, die wir halt schon kannten von Xetra Gold. Also auch da sind die Commerzbank und die Bank von Tobel dabei, neben der Deutschen Börse. Das sind auch heute unsere Gesellschaft dabei, Next Assets. Und dann haben wir noch vier andere spannende Finanzunternehmen gefunden aus dem Dachraum, die sich auch beteiligen wollten. Und aus diesem Konsortium heraus haben wir dann Next Assets gegründet. Und dann war es für mich der nächste natürliche Schritt, dann aus der Deutschen Börse Projektleitung heraus, dann meinen Hut in den Ring zu werfen für die Geschäftsleitung. Und also jetzt im Nachhinein sind das halt zwei Sätze, die man so mal eben irgendwie ausspricht.
Ich wollte gerade sagen,
hört sich nicht
so einfach an, wie es gerade klingt.
Ja, genau. Also das war natürlich schon auch nochmal mit einem ernsthaften Pitch verbunden und einem Business Case, den ich da aufgezeigt habe und einer auch der Vision für eben das Unternehmen, was wir jetzt aufbauen. Und da bin ich auch sehr happy, dass ich das nicht alleine mache, sondern dass ich meinen Mitgeschäftsführer, den Dirk, da an der Seite habe und wir das als ein Führungsduo jetzt heute zusammen machen.
Ja, Wahnsinn. Und also erstmal nochmal riesen Respekt dafür. Ich weiß auch, wie das ist, wenn man in solchen Firmen Projekte aufsetzt, aber dann auch noch die ganze Komplexität mit regulierte Firma beziehungsweise Produkte aufbauen, Shareholder an Bord holen, die Bock haben, das Thema mitzutreiben, dann auch noch die Geschäftsleitung mit übernehmen. Also da hast du offensichtlich sehr, sehr, sehr viele Erfahrungen in sehr kurzer Zeit machen dürfen. Gab es denn auch einen Moment, an dem du jetzt wusstest, ihr baut da was auf, was sonst gerade niemand macht? Oder anders gefragt, hat es dich damals angetrieben, dass du dachtest, wenn wir es nicht machen, macht es jemand anders und wir werden uns für immer drüber ärgern, dass wir es nicht probiert haben?
Also das auf jeden Fall. Und fairerweise sind wir auch nicht die einzigen Kryptoemittenten in Europa. Wir sind aber die einzigen, die von vorne bis hinten das ganze Produkt in Deutschland aufgesetzt haben. Und da bin ich auch nach wie vor davon überzeugt, dass das eine gute Entscheidung ist. Denn am Ende ist es auch das, was Xetra Gold halt so erfolgreich macht. Das ist halt einfach ein Made in Germany Produkt. Und zwar mit den ganzen positiven Assoziationen, die eben dahinter auch stehen, hinter Made in Germany. Und genauso haben wir es jetzt mit Next Assets auch gemacht. Und natürlich hat da Time to Market auch eine große Rolle gespielt. Dennoch haben wir halt an allen möglichen Abgabelungen, an denen man halt irgendwie so ein Produktpuzzlestück entweder schnell und einfach oder halt ein bisschen komplizierter, aber dafür Made in Germany und vielleicht nochmal ein kleines bisschen sicherer gestalten konnte, sind wir halt immer den etwas komplizierteren und sichereren Weg gegangen. Und das ist so ein bisschen auch die Philosophie von eben Deutsche Börse, Commerzbank und Co., die hinter dem Produkt stehen. Einfach zu sagen, also Prio 1 ist, dass unsere Investoren nachts gut schlafen können, auch mit Krypto-Investment. Und ich glaube, das haben wir gut geschafft.
Ja, da sagst du was ganz Wichtiges auf das Thema nachts gut schlafen. Da kommen wir dann auch nochmal drauf zurück. Aber ich stelle mir jetzt mal vor, was du da eben alles vorantreibst und das Projekt und dann auch Geschäftsleitung etc. Was hat so dein Umfeld gesagt? Also vielleicht sowohl Freunde, Familie, privates Umfeld, aber dann auch geschäftliches Umfeld. Also gab es auch Zweifel von außen?
Tatsächlich wenig, weil ich halt einfach auch von Tag 1 120% begeistert war. Und ich glaube, die Leute, die mich kennen, wissen auch, dass ich halt eher ein unternehmerischer Typ bin. Also mir macht es einfach Spaß, aus so einer Idee, die man auf dem Bierdeckel mal aufzeichnet, ein Produkt zu bauen. Und ich habe immer schon unternehmerisch gedacht und unternehmerisch gehandelt, auch als Angestellte. Und ich habe da eher das Gefühl gehabt, dass ich da wohlwollende Fans da draußen habe, die sagen, do it, girl.
Cool.
Und am Ende hat es ja dann eben auch funktioniert. Also da war ich sehr dankbar für die vielen Gespräche, die Leute ausgehalten haben mit mir bei diversesten Walks and Talks. Ob man das jetzt so oder so gestalten sollte, okay, ob das eine AG oder eine GmbH werden sollte, also was wir da alles diskutiert haben. Also wirklich sehr viel Support von allen Seiten in der Tat.
Ja, Wahnsinn. Okay, wir haben gerade eben schon gesagt, du hättest dich auf jeden Fall geärgert, hättest du es nicht ausprobiert, ja, weil man sich ja dann immer so die Frage stellt, so was wäre gewesen, wenn? Aber hast du auch in dieser Zeit einen anderen, ich sag mal, Preis dafür gezahlt, weil du hast jetzt gerade schon gesagt, ne, immer 120% geben. Und ich meine, wir kennen ja die Branche jetzt auch schon ein paar Jahre, Jahrzehnte von innen. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass sehr viel gearbeitet wird, sehr stressig ist, sehr kompetitiv. Und hast du, wie bist du da auch durchgekommen dann? Weil ich sag mal so, du hast ja wie drei Sachen gleichzeitig gemacht, wenn man das so von außen sieht, ne?
Ja, also ich glaube, das, was du vorhin gesagt hast, ne, fragt man sich dann nachher, ob ich das hätte machen sollen. Ich glaube, das ist schon was mich sehr stark antreibt. Also ich habe das Konzept der inneren Oma. Das innere Kind kennt ja vielleicht der ein oder andere, aber ich habe halt auch noch so eine innere Oma. Die stelle ich mir wirklich immer vor, wie so eine alte Frau in ihrem Ohrensessel und die mich halt challenged und sagt, boah, Vera, war das die richtige Entscheidung? Und ich möchte halt, dass die zufrieden ist mit dem, was ich mache. Also wenn ich mir vorstelle, ne, wenn ich 90 bin und ich gucke auf mein Leben zurück, war das dann der richtige Move?
No regrets.
Genau, und natürlich habe ich meinen Deutsche Börse, Arbeitsvertrag, sichere Stelle, 40-Stunden-Woche auf dem Papier. Das habe ich halt eingetauscht gegen Unternehmertum und Geschäftsführertätigkeit in einem Unternehmen mit 3 Mitarbeitern im Moment. Und wer das weiß, in Deutschland, diese ganze Kündigungsschutzthematik, gilt halt erst ab 12 Mitarbeitern. Das ist natürlich schon wirklich auch ein Risiko. Ich bin aber davon überzeugt, dass ein Leben mit vertanen Chancen, also da würde man sich einfach, würde ich mich einfach zu sehr drüber ärgern, und das könnte ich halt meiner älteren Oma, konnte ich das überhaupt nicht klarkriegen, diese Chance jetzt nicht zu ergreifen. So.
Ja, also ich liebe dieses Konzept der inneren Oma. Ich werde das auf jeden Fall mal auch in meine Gedanken mit einbeziehen. Weil es ist einfach so ein schönes Bild, weil ich habe zwar auch bisher immer gesagt, okay, no regrets, aber einfach so sich diese innere Oma vorzustellen, das ist natürlich schon nochmal kraftvoller. Aber was hast du jetzt auch in zum Beispiel so einer sehr stressigen Zeit geschafft, um auch gesund zu bleiben, körperlich und mental, weil das ist ja wirklich so ein Thema, ich kenne das auch aus meiner Zeit, weißt du, wenn du so krasse Projekte hast, wo du wirklich so 80 Stunden auch mal die Woche machst, da ist es ja ultra wichtig, dass man eben auch ja für sich trotzdem Ausgleich findet, auch wenn man nicht viel Zeit hat oder auch wenn man, ich meine, viele, die jetzt auch zuhören, haben ja auch Kinder, Familie, Beziehungen, Hobbys, weiß ich nicht. Also man will ja auch nicht sein ganzes anderes Leben irgendwie ja opfern. Aber wie bist du auch so durch diese Zeit gekommen? Was hat dir da auch geholfen?
Also ich glaube, also ich bin zu 120% davon überzeugt, dass das Wichtigste ist, gesund zu bleiben. Und also wenn man sich überlegt, was sind so meine Prioritäten im Leben, dann ist halt meine Prio 1 immer meine eigene Gesundheit. Weil wenn die nicht okay ist, dann habe ich auch sonst nichts mehr zu geben. Und das ist vor allem Schlaf und Bewegung und einigermaßen gesunde Ernährung. Dann bleibt einfach schon mal viel mehr Energie halt übrig für alles andere. Und natürlich gibt es mal so Phasen, und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich das halt auch klarkriegt. Es gibt mal so Phasen, in denen man halt wirklich 60, 70, vielleicht sogar 80 Stunden in der Woche arbeiten muss, weil es einfach jetzt dran ist und weil die Deadlines eng sind und weil viel auf dem Spiel steht. Und das, ich finde, man kann das aushalten, wenn es halt mal für 3-4 Wochen der Fall ist. Und wenn das aber länger wird, dann bin ich froh, dass ich einen Partner habe, der mir dann da mal die gelbe Karte zeigt und sagt, hier, Schätzelein, das war jetzt ein bisschen viel die letzten Wochen. Wo kommt das denn her und was können wir machen, dass das ab nächste Woche besser wird? Und dann ist meine Erfahrung, gibt es eigentlich in den seltensten Fällen keine Lösung dafür, dass es ab nächste Woche weniger wird und dass ab nächste Woche man halt wieder gucken kann, dass zumindest mal 7 bis 8 Stunden Schlaf drin sind und irgendwie einigermaßen gute Ernährung und eine Stunde Quality Time mit dem Partner am Tag oder was einem sonst wichtig ist,
damit man
langfristig sozusagen körperlich und geistig gesund bleibt.
Ja, nee, da sagst du was. Also Schlaf ist der absolute Endgegner. Ich sehe das auch immer wieder. Ich habe zum Glück, meine Superkraft ist zum Glück, ich kann in jeder Situation immer und überall schlafen, wenn ich müde bin. Das heißt, dann ist auch egal, ob es laut ist, ob es hell ist. Das ist dann relativ egal. Von daher, das ist das Gute daran. Aber ich merke halt auch, wenn zu wenig Schlaf ist, dann ist einfach der nächste Tag gelaufen, ja, also.
Wenn das mal eine Nacht ist, ist es ja überhaupt nicht schlimm, aber
genau.
Ne, wenn das 2 Nächte schon waren, also 2 Nächte hintereinander mit nur 3 Stunden Schlaf, das ist dann, da sind wir halt einfach, das ging vielleicht mit 21
und
noch, aber nicht mehr.
Und wenn du dir das mal wirklich überlegst, ne, ich meine, es gibt ja einfach auch Menschen, und die Berufe haben, die dann ein ganz anderes Risiko fahren, ne? Also zum Beispiel, wenn du ja Fluglotse bist, dann musst du angeben, wenn du gerade psychische Probleme hast, wenn du vielleicht dich getrennt hast oder wenn irgendwas in deinem Leben passiert, weil das natürlich auf so einen Job maßgeblich auch Einfluss haben kann, ne? Und ich finde es eigentlich erschreckend, dass eben gerade in der Finanzbranche das so toleriert wird, ja, weil am Ende richtet es ja auch irgendwo Schaden an, und zwar für die Gesellschaft. Aber Gut, das werden wir zwei jetzt heute nicht lösen können. Aber es ist schön mal zu hören, dass das eben auch anders geht. Und dass man sowohl Performance liefern kann, als auch sich selber nicht verliert. Ne? Genau, jetzt gehen wir mal auf Next Assets. Also, du hast jetzt gerade schon mal einiges gesagt, was eben die Unterschiede auch sind. Ja, was ihr macht, wofür ihr einzigartig seid. Aber erzähl uns doch jetzt nochmal mehr im Detail. Und wir haben ja auch, wie gesagt, viele, die sich auskennen in der Branche, die also regelmäßig auch Due Diligence machen von Produkten und von Firmen etc. Erzähl uns mal nochmal genau, wie ist eure Struktur? Was macht euch so besonders?
Genau, mache ich gerne. Also wir sind ein Krypto-ETP-Emittent. Das heißt, man kann also bei Next Assets in Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum oder wie Ripple investieren. Und das funktioniert also so, angenommen, du investierst meinetwegen 5.000 Stutz in so ein Produkt bei Next Assets, ungefähr ein Zehntel Bitcoin-Gegenwert, nehmen wir mal das Bitcoin-Produkt. Also angenommen, du kaufst dieses Produkt, dann drehe ich mich in der gleichen logischen Sekunde um und kaufe auch ein Zehntel Bitcoin und lege den in ein institutionell besichertes Wallet bei der deutschen Börse hier in Deutschland. Und dieses Wallet ist sicherheitsübereignet an einen Treuhänder, der sicherstellt, dass ich das jetzt auch wirklich gemacht habe und dass ich diesen Zehntel Bitcoin nicht verwende, um jetzt damit irgendwie meine Gehälter zu bezahlen oder so, sondern dieser Treuhänder stellt halt sicher, okay, da haben Investoren investiert im Wert von im Moment um die 50 Millionen Euro Gegenwert, dass dieser Gegenwert auch wirklich auf dem Sicherheitswallet hinterlegt ist. Und so funktioniert das Produkt. Das heißt, wenn der Bitcoin um 10% steigt, dann steigt auch dein Asset um 10%. Andersrum genauso, ein Delta-1-Produkt für die StrukturiererInnen unter uns. Und dieses ganze Produkt, insbesondere auch die ganze Sicherheitenstruktur, also diese Abtretungsverträge etc., sind halt alle nach deutschem Recht hier in Deutschland aufgesetzt. Das ist total egal, solange es keine Krise gibt und Next Assets nicht in Zahlungsprobleme gerät und so weiter. Aber wir wissen ja auch alle spätestens seit Lehman, dass es super wichtig ist, dass man bei den Strukturen, in die man investiert, halt auch das Kleingedruckte, vielleicht muss man das nicht alles lesen und auch nicht zu 100% verstehen, aber es muss halt sauber aufgesetzt sein, damit halt auch im schlimmsten Fall, if worst comes worse, dass es dann noch hält. Und das eben, wenn das halt alles hier in Deutschland ist, kann man sich schon, ist es hoffentlich ein bisschen stabiler, als wenn der eine Vertrag auf den Cayman Islands ist, die Assets in Irland liegen und der Treuhänder auf Jersey sitzt oder so. Genau, also da an der Stelle sind wir, glaube ich, schon mit einer einzigartigen Struktur unterwegs. Dadurch, dass das Ganze eben in Deutschland aufgesetzt ist. Der Basisprospekt für diese Papiere ist von der BaFin gebilligt. Das Ganze eben hier nach deutschem Recht aufgebaut. Ein wichtiges Mini-Puzzlestückchen ist noch das Thema Einkommensteuer in Deutschland. Das ist immer eine Frage, die ich auch häufig gestellt bekomme. Das nehme ich direkt vorweg. In Deutschland ist es so, wenn man als Privatperson in Krypto investiert, dann sind die Gewinne nach einem Jahr steuerfrei. Das ist genauso wie bei so einem Xetra Gold ETP, da ist das auch der Fall. Und das ist auch bei unseren ETPs der Fall. Für die Investoren da draußen, die in ETPs investieren wollen, um halt das auszunutzen, ist es halt wichtig zu verstehen, das ist nicht bei allen ETPs gleichermaßen der Fall, sondern es gibt halt solche ETPs wie unseres, wo jetzt du mit deinem Zehntel Bitcoin von gerade als Investor dir auch diesen Zehntel Bitcoin nach Hause in dein persönliches Wallet einliefern lassen kannst. Das heißt, du kannst ein Formular ausfüllen, das ist dann so ein Ausübungsformular, Auslieferungsformular. Da trägst du deine Wallet-ID ein und dann ist das möglich, dass ich aus diesem Wertpapier heraus dir dein Zehntel Bitcoin in dein Wallet übertrage, falls du das möchtest. Und wenn es diese dieses Produktfeature von diesem Ausübungsrecht.
Also diese physische Auslieferung quasi, ja, ne?
Diese physische Auslieferung, wie der Goldtransporter bei Xitra Gold, der das Gold nach Hause liefert auf Wunsch. Wenn das möglich ist, dann ist das Produkt nach einem Jahr steuerfrei. Wenn das nicht möglich ist, dann ist es halt nicht steuerfrei nach einem Jahr. Das heißt, da unterscheiden sich die ETPs auch wirklich. Und wenn das ein wichtiges Feature ist, dann ist es wichtig, dass man auch im Detail reinguckt, dass man eins erwischt, wo das gegeben ist. Und also da bin ich tatsächlich selber auch gebranntes Kind. Eins meiner erfolgreichsten Investments ever ist Silber-ETP. Und da ist es nicht der Fall. Also da werde ich halt irgendwann die Kapitalertragssteuer drauf zahlen müssen, dummerweise. Weil als ich da investiert habe, vor, ich glaube, 8 Jahren oder so, da wusste ich das halt noch nicht.
Mhm.
Ärgerlich. Aber, ja. Aber da das ist halt ein wichtiges Feature.
Hey, da sagst du was Spannendes. Ich habe ja auch mal für einen ETP-Anbieter auch eine kurze Zeit in der Schweiz gearbeitet und die hatten genau dieses Feature nicht.
Aha.
Und das war natürlich ein Riesenthema. Also das hat den Vertrieb und das alles sehr erschwert. Und es war aber auch nicht eine Struktur wie bei euch jetzt. Also ich weiß genau, wie das ist, wenn man nicht auf einer Struktur agiert, wie auf das, was ihr jetzt gebaut habt. Ja, genau. Genau, dann vielleicht noch das Thema, ihr habt ja auch ein einzigartiges Gesellschafter- und Partnernetzwerk. Ja, das ist ja auch in dieser Konstellation, ja, ich würde sagen, auch sehr speziell, habe ich so auch noch nicht gesehen, ist mir auch direkt aufgefallen. Kannst du noch mal kurz benennen, wer die Partner sind, für alle, die jetzt nicht sofort auf die Webseite gehen und das nachschauen? Und was bedeutet das eben auch für euch oder für auch den Kunden in Zukunft?
Mache ich gerne. Also das Unternehmen gehört zu gleichen Teilen der Deutschen Börse, von Tobel, der Commerzbank, Interactive Brokers, Flatex DEGIRO, Bergos, das ist ein Vermögensverwalter aus der Schweiz, die gehörten ursprünglich zur Berenberg Bank und die Börsenmedien AG, das größte Finanzverlagshaus in Deutschland. Und ich denke, dass damit dann schon auch klar wird, wir sind jetzt nicht irgendein Krypto-Startup, sondern wenn so Unternehmen wie Deutsche Börse, Commerzbank und Interactive Brokers sowas gemeinsam aufbauen, dann ist das kein Zufall, sondern ein Statement.
Mhm.
Ein Statement für das Thema Krypto aus der Dachfinanzindustrie.
Ja, genau. Und das soll ja auch eben den Kunden, die sich damit beschäftigen, auch eines ganz klar zeigen, nämlich wer dahinter steht. Und ich sag mal, jeder, der selber schon mal in einem großen Corporate gearbeitet hat, der weiß, wie viel nötig ist, damit solche Dinge passieren. Und wenn es dann passiert, dann ist es, wie du gerade eben auch genau gesagt hast, das ist halt ein Statement und auch ein ganz klares Commitment. Ja, genau. Ja, was war so einer der stolzeren Momente auch bei dem Aufbau? Oder gab es auch irgendwas vielleicht jetzt in kürzester Zeit? Also du hast jetzt gesagt, ihr macht auch noch ein Webinar mit Steuerexperten. Aber was habt ihr vielleicht sonst noch gerade Neues gemacht? Weil es hört ja nicht damit auf, dass ihr einmal angefangen habt mit der Gründung, sondern ihr entwickelt euch ja auch ständig weiter. Was macht ihr gerade?
Ja, voll. Wir haben jetzt gerade nochmal ein neues Produkt gelauncht, und zwar ein Bitcoin-ETP, das sich wirklich an institutionelle Selbstentscheider richtet, mit einer super attraktiven Cost-Ratio. Wir sind dabei 29 Basispunkten Verwaltungsgebühr für so ein Krypto-Produkt und sogar 15 Basispunkte bis Jahresende 2026. Das ist ultra kompetitiv.
Ja,
ganz besonders, weil die Spreads bei diesen ETPs halt auch super attraktiv sind. Also jeder, der schon mal versucht hat, eine größere Position an Bitcoin nativ zu kaufen, der kennt die Kosten, die da entstehen. Und das ist tatsächlich auf jeden Fall auch auf Jahressicht gesehen deutlich günstiger als ein natives Investment. Das können wir machen, weil wir eben da mit der Crypto Finance als Verwahrer in der Gesellschafterstruktur einfach einen der Top-Verwahrer in Deutschland im Gesellschafterbeirat haben. Und wir haben tatsächlich von Kunden, vor allem auch aus dem institutionellen Umfeld, immer wieder gespiegelt bekommen, dass wir eben ein kostengünstiges Produkt anbieten müssen, gerade auch für die größeren Tranchen, und haben da eben auch gut zugehört und sind halt sehr froh, dass wir das Produkt jetzt gelauncht haben, vor so ungefähr 4 bis 6 Wochen. Und da sind wir jetzt gerade in der spannenden ersten Vertriebsphase. Macht ultra viel Spaß, sind sehr gute Gespräche und auch spannende Investoren da draußen, die eben sagen, Krypto ist eine spannende Asset-Klasse für zumindest eine kleine Beimischung von so Allokationen um die 2-5% im Gesamtportfolio.
Ja, also ich gehe davon aus, also man findet ja die Infos sowieso auch alle auf eurer Webseite. Wir werden es aber auch hier in den Shownotes einfach unten drunter verlinken. An der Stelle gilt wie immer, es ist keine Anlageberatung, ganz klar. Von daher hier kurz der Disclaimer, aber wir verlinken natürlich die Infos dazu. Und für jeden, der also schon immer noch mal mit dem Thema sich oder drüber überlegt hat, dann wäre jetzt die Chance eben, weil ihr habt da jetzt einfach auch ein neues Produkt aufgelegt. Das klingt wirklich super kompetitiv. Also gerne mal nachschauen und auf die Vera zugehen. Jetzt haben wir ja noch ein weiteres Thema. Wir sind ja schon wenige Frauen in der Finanzbranche, die im Trading sind oder im Vertrieb oder auch im Derivatebereich, ja. Da sind wir ja schon wenige. Im Kryptobereich wird es ja noch mal weniger. Also es ist ja quasi noch mal eine Nische von der Nische. Und dann auch noch in der Rolle einer Geschäftsführerin. Da muss ich ja jetzt so weit habe ich es nicht geschafft, ja. Von daher, also zumindest nicht im Angestellten, Corporate-Umfeld. Von daher, du bist da wirklich so eine Nische nach der Nische nach der Nische durch und hast dich da auch nach ganz oben durchgekämpft. Und du hast dich auch entschieden, sichtbar zu werden als Frau in der Branche. Jetzt bist du halt eine der wenigen Frauen an der Spitze eines Krypto-Emittenten. Wie erlebst du das und wie gehst du damit um?
Also ich glaube schon, dass man als Frau, die ehrgeizig auch in Richtung Führungsrollen schaut, in so einer ja immer noch männerdominierten Branche, dass wir da schon immer noch mal 5-10%, vielleicht sogar noch mal ein Schnäppchen mehr extra abliefern dürfen im Vergleich zu unseren männlichen Kollegen, damit wir da den nächsten Karriereschritt machen. Das finde ich je nach Tagesform ist mir das von egal bis ich reg mich total darüber auf. Also da gibt's von bis. Aber es ist halt einfach im Moment Fakt und dann strenge ich mich halt einfach noch mehr an und dann geht's halt irgendwann auch. Zumindest habe ich das so Gott sei Dank erleben dürfen. Und jetzt im Heute bin ich immer noch in ganz vielen Meetings die einzige Frau. Und auch da ist mir das, in 80% der Meetings merke ich das gar nicht und nehme das gar nicht mehr aktiv wahr. Und manchmal, wenn es dann halt doch mal eine Dreiviertelstunde lang am Stück über Fußball geht, was mich halt einfach nicht interessiert, dann bin ich halt leicht genervt und versuche halt irgendwann das Gespräch halt mal wieder in eine andere Richtung zu drehen. Oder wenn es eine Konferenz ist. Genau. Oder wenn es eine Konferenz ist, dann verlasse ich die Gruppe und gehe in eine andere Gruppe. Aber ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der halt mal in irgendeiner Situation war, wo halt einfach die Mehrzahl im Raum sich irgendwie anders war, sich für andere Themen interessiert hat und man selber stand irgendwie dabei und denkt sich, huch, was mache ich denn jetzt hier eigentlich?
Ja. Kann ich nachvollziehen. Mir ging es ja auch teilweise so, ob das jetzt Investmentbanking war oder dann auch im Kryptobereich oder auch jetzt mit meinen jetzigen Kunden. Ich meine, die meisten Kunden sind eben auch männliche Geschäftsführer von Vermögensverwaltern und Family Offices. Von daher kann ich das nachvollziehen, was du da sagst. Und ich finde aber trotzdem, es hat trotzdem auch einen Vorteil, dadurch, dass wir halt ich sag mal, wenige Frauen sind du. Und du wirst zwar häufiger wahrgenommen, weil natürlich, ich sag mal, eine Frau unter 50 Teilnehmern auf einer Konferenz, das fällt natürlich auf. Aber, und das sehe ich genauso wie du, deswegen haben wir es nicht leichter. Ja, weil wir müssen trotzdem gefühlt mehr beweisen, dass wir es können, dass wir das drauf haben und dass wir einfach mehr dafür tun müssen, um eben auch der Karriereleiter dann aufzusteigen. Ne? Das stimmt schon, sehe ich genauso. Du hast auch einmal so schön gesagt, gleiche Chancen für Frauen und Männer, mehr fordere ich gar nicht. Was steckt für dich da konkret dahinter?
Ich glaube, dass wir alle so ein kleines bisschen biased sind, in dem Sinn, dass wir halt gut verstehen Leute, die so ähnlich sind wie wir. Und das geht jetzt gar nicht mal nur um Männer oder Frauen, sondern das geht um alles Mögliche. Wenn ich halt Hyrox-Athletin bin, dann verstehe ich mich natürlich mit einem anderen Hyrox-Athleten, habe ich halt sofort ein Thema, worüber ich sprechen kann. Und wenn der Eiskunstläufer ist, dann ist es halt einfach ein etwas schwierigeres Gespräch. Das ist, glaube ich, normal. Und da sind
oder
wir
auch
alle
Menschen, die Menschen, die Kinder haben versus Menschen, die keine Kinder haben. Ne? Das ist ja auch, also da gibt es viele Themen, ja.
Genau, oder Menschen, die in Deutschland aufgewachsen sind und halt einfach fließend Deutsch sprechen und verstehen und halt ultra witzig und charmant sind, weil Deutsch halt die Muttersprache ist. Oder wenn das halt nicht der Fall ist. Oder Menschen, die 2,20 Meter groß sind und Menschen, die 1,40 Meter groß sind. Da gibt es ja 100.000 Möglichkeiten, in denen man unterschiedlich ist. Und natürlich ist es am einfachsten mit Menschen, die uns ähnlich sind. Und das ist halt auch der Fall bei Männern und Frauen. Und dass dieser Bias, der ist halt einfach da. Und wenn halt der Großteil der Chefs Männer sind, dann ist es halt einfacher für die, halt den jungen, aufstrebenden Herren zu fördern, indem sie sich halt selber wiedererkennen von vor 20 Jahren. Ich glaube, das ist ganz normal. Das geht mir heutzutage auch so, wenn ich überlege, wen von den vielen Juniors bei der deutschen Börse ich halt besonders fördern möchte. Dass wenn ich da nicht drauf aufpasse, dann sind das halt die 24-jährigen ehrgeizigen Damen mit hoher Auffassungsgabe, weil ich mich einfach in denen wiedererkenne. Und ich glaube, wenn wir da einfach so ein bisschen alle darauf achten, halt nicht zu sehr uns von diesen Bias da treiben zu lassen, sondern halt auch mal ein bisschen links und rechts gucken, dann wäre halt schon viel geholfen, weil ansonsten, wenn wir das halt nicht machen, dann kommen halt die nach, die so ähnlich sind wie die, die halt jetzt Chef sind, und dann wird das halt nichts mit der Diversität in den Teams. Und ich glaube, wenn wir da einfach ein bisschen besser darauf achten, das ist, glaube ich, das ist das, was ich sagen möchte mit mehr verlange ich gar nicht, dass wir da alle ein bisschen drauf achten und ein bisschen links und rechts zum eigenen Tellerrand gucken.
Ja, nee, kann ich total nachvollziehen, weil ich habe das mal gemerkt bei einem Arbeitgeber, und ich sage jetzt auch nicht, welcher das ist, bewusst nicht, aber da wurden immer dieselben Leute dann eingestellt. Es waren immer so diese Trader-Typen. Und ich habe ja gar nichts gegen Trader, also wirklich 0,0. Ich kenne ja diese Welt von innen selber. Und ich komme auch super damit klar, mit dem tougheren Umfeld oder wenn dir eben auch, also mal ein rauerer Wind gegenüber, also komme ich auch mit klar. Das Problem, was ich dort aber auch gesehen hatte, und ich hatte das dort mal dem Business Manager, der dann auch für das Hiring so mitverantwortlich war, ich habe dem das halt auch mal gesagt. Ich meinte, hey, guck mal, Das ist zwar cool, aber ihr könnt nicht nur solche Leute einstellen, weil das wird halt nicht auf Dauer funktionieren, weil du brauchst ein Gegengewicht auch mal, ne? Und es ist halt genauso passiert. Der Umschlag an Personen dort war ultra hoch, ja. Also keiner von denen war länger als 8, 9 oder 10 Monate da. Und es wurden trotzdem immer wieder genau die gleichen Typen eingestellt. Und ich meine jetzt gar nicht Männer oder Frauen, aber der gleiche Typ. Ja, immer dieser Trader-Typ, weil der Chef selber genau aus dem Metier kam und ihm alle anderen suspekt waren, so nach dem Motto. Ja, das war da auch sehr, ich sag mal, sichtbar an der Stelle. Und als ich selber Führungskraft war, habe ich wirklich gute Erfahrungen gemacht mit Menschen, die auch einen ganz anderen Background hatten. Also ich habe damals als ich noch in Frankfurt war, zweimal geheiert mit Leuten auch aus einer ganz anderen Branche, und die waren richtig gut am Ende, ne? Die haben richtig überzeugt, und die haben auch echt eine coole Diversität ins Team gebracht, weil die eben nicht so diesen klassischen Finanzlebenslauf hatten, ja. Von daher vielleicht hier an der Stelle für alle, die zuhören, auch nochmal der kleine Appell, auch mal selber aus der Komfortzone zu gehen und mal sich mehr mit Menschen auch zu umgeben, die einem vielleicht nicht so ähnlich sind. Da wird man oft überrascht.
Und tatsächlich ist die Studienlage dazu auch ultra eindeutig, dass diversere Teams halt viel besser performen, als wenn man so super homogene Teams hat.
Ja. Ja, da sagst du was. Ja, und dann zum nächsten Thema würde ich dann gerne auch nochmal kommen. Und mich hatte tatsächlich letztens auch jemand ganz unabhängig auf dich angesprochen und meinte so, sag mal, Alexandra, kennst du eigentlich die Vera? Die ist ja ultra aktiv auf LinkedIn. Da geht ja richtig was. Und du bist ja, wie gesagt, jetzt auch in der Branche lange etabliert und auch als Geschäftsführerin. Was hat dich denn bewogen, auch in deine persönliche Sichtbarkeit und Marke zu investieren?
Ich glaube, dass vor allem im Banking halt ganz viel über persönliches Vertrauen passiert und dass viele Finanzprodukte ja total austauschbar sind. Aber was halt nicht austauschbar ist, sind die Leute dahinter. Und dass, wenn wir jetzt mit Next Assets auch im Vertrieb Erfolg haben wollen und wenn wir wollen, dass die Investoren da draußen uns kennen, dann sind wir als Geschäftsführer ja einfach, wir stehen für das Unternehmen. Und da wollte ich eben nach draußen hin auch sichtbar sein und wollte, dass die Investoren halt wissen in was und in wen sie da investieren. Und ich glaube, dass, du hast jetzt gerade LinkedIn schon erwähnt, ich glaube, dass LinkedIn dafür einfach eine sehr, sehr gute Plattform ist, vor allem im Finanzbereich, weil so gut wie jeder auf LinkedIn vertreten ist, viele eben aus fachlichem Interesse, aber auch, weil es halt eine Jobvermittlungsmaschine ist. Und da haben, glaube ich, viele ein intrinsisches Interesse daran, da halt einfach irgendwie vertreten zu sein, so ein bisschen zu gucken, was los ist, was machen die Leute aus dem Netzwerk und so. Und das habe ich mich eben dafür entschieden, das auch für mich zu nutzen und für das Unternehmen, um einfach da auch eine gute Visitenkarte zu hinterlassen.
Ja, und du hast jetzt gerade auch schon noch was angeschnitten, was ja viele auch sagen. Gerade in der institutionellen Welt denken immer viele, ah ja, LinkedIn ist nicht so der Kanal. Von daher, du hast schon mal gerade sehr gut wiedergegeben, warum das mitnichten so ist. Ja, weil tatsächlich nahezu jeder, der im Finanzbereich arbeitet, ist auch auf LinkedIn. Ist nach wie vor immer noch eine der schnellst wachsenden Plattformen weltweit. Und sogar auch, wenn man eben nur in Deutsch unterwegs ist, sind auch irgendwie über 30 Millionen Menschen in der Dachregion dort aktiv. Das heißt, auf jeden Fall ist das tatsächlich eine Plattform, ja, mit der man sehr, sehr, sehr gut sich eben austauschen kann, vernetzen kann und dieses erste Mal Vertrauen aufbauen. Du hast es gerade schon gesagt, es geht sehr viel um Vertrauen. Es geht um die Menschen dahinter, hinter den Firmen, hinter den Produkten. Und hier hat man eben die Chance, schon mal wie so einen Blick ins Schaufenster zu werfen. Was sind das denn für Menschen, die da sitzen? Ja, und das gilt ja auch im Recruiting, by the way. Niemand bewirbt sich ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du dich jetzt mal irgendwo bewerben würdest oder ich. Ich meine, wir würden doch auf jeden Fall erstmal schauen, was sind das denn für Menschen? Kann ich irgendwas über die persönlich rausfinden, bevor ich denen überhaupt mal meinen PDFs-Lebenslauf schicke? Ja. Von daher, jeder, der hier heute auch zuhört unbedingt. Und sich mal über Recruiting Gedanken gemacht hat, auch dafür. Und es reicht eben nicht, dass man einen Job auf LinkedIn ausschreibt. Das ist genau der Punkt. Die Menschen wollen wissen, was steckt hinter der Fassade dieses Unternehmens und wer sind die Menschen dahinter.
Voll. Die wollen wissen, wer sind die Chefs und wie führen die? Und hätte ich Lust, mit so einer Person zu arbeiten? Kann ich mich da entwickeln? Fördert er mich?
Oh, korrekt. Ja, und bei dir ist ja zum Beispiel auch schon mal das Thema, du bist ja dann Vorbild auch als Frau natürlich, ja, weil ich kann mich noch erinnern, in meiner Zeit, wo ich so vor 10, 12 Jahren auch zwischen zwei Jobs stand, mich haben Firmen extrem abgeschreckt, wo überhaupt keine Frau irgendwie sichtbar war, auf der Seite, auf LinkedIn. Da habe ich mir nur schon so gedacht, so, nee, ich habe keinen Bock, die Erste hier zu sein. Ich will diesen Kampf nicht kämpfen. Ich suche mir was anderes, ne? Also Das darf man echt nicht unterschätzen. Und Vera, wir haben ja auch zusammengearbeitet, um genau diese Sichtbarkeit und Positionierung auf LinkedIn zu schärfen. Deswegen der ein oder andere, der schon mal überlegt hat, mit wem ich auch so zusammenarbeite, ja, unter anderem auch mit ganz tollen Menschen wie mit dir. Wie hast du diese Zusammenarbeit bisher auch so erlebt?
So, ich hatte vor allem LinkedIn eher als eine Plattform erlebt, auf der man halt so fachlich Content teilt. Und bevor wir da gestartet sind in die Zusammenarbeit, habe ich halt, wenn es halt irgendwie die nächste Konsultation zu MiFID gab oder zu Mika oder so, habe ich halt solche Informationen da geteilt und gerne auch gelesen. Und dann hast du mal irgendwann, also dann hast du gesagt, die Leute wollen halt auf LinkedIn auch entertained werden. Das war für mich so ein kleines bisschen ein Schlüsselmoment. Und dann habe ich mal mein eigenes Scrollverhalten da auf LinkedIn mal analysiert. Stichprobe N gleich 1. Und habe gedacht, okay, ja, stimmt. Also wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, dann sind halt viele von den Kommentaren, unter die ich, viele von den Posts, unter die ich kommentiere oder die ich like, sind ja jetzt halt eben nicht die 48. Konsultation von MiFID 2 oder MiFID 3 vielleicht mal irgendwann, das Willen, sondern das ist halt viel so was, wo jemand, mit dem ich mal zusammengearbeitet habe, eine persönliche Geschichte teilt. Wir wollen ja, ja Geschichten am Ende des Tages.
Wir sind ja Menschen, genau.
Ne, genau. Und da hatten wir halt, haben wir halt zusammen überlegt, okay, was sind das für Geschichten, die wir halt teilen können? Und wie funktioniert LinkedIn halt auch als am Ende eine Sichtbarkeitsmaschine, aber auch ein bisschen ein Vertriebsfunnel? Und wie kann man da vorgehen, dass halt die richtigen Leute einen auch finden? Und man mit den richtigen Leuten in Gespräche kommt. Und ja, seitdem hat sich halt da meine Strategie schon ziemlich deutlich verändert. Und es ist halt weniger planlos, sondern folgt halt einer klaren Struktur mit einem klaren Ziel und mit klaren KPIs. Und da ich ja immer gerne rechne und mich an Zahlen erfreuen kann, vor allem wenn die nach oben gehen, ist das halt seitdem alles viel zielgerichteter und performanter geworden.
Ja, und also macht auch mehr Spaß. Das habe ich gehofft, ja, also es wäre schlimm, wenn es dann keinen Spaß macht, aber genau das ist eben der Punkt. Es geht ja darum, dass man erstmal sichtbarer wird, einer breiteren Masse von Menschen, die auf der Plattform sind, und dann passiert ja eben genau Folgendes, dass die Menschen sich dann überlegen, okay, wer ist denn diese Person und was macht die? Und ach krass, okay, die macht Krypto bei einer deutschen Firma, deutsch verwahrt, deutsch reguliert, etc. Aber wir haben doch eh mal über das Thema Krypto intern gesprochen. Da war doch diese Vera. So, und so passiert das im Ende, dass eben du wie so dauerhaft in das Bewusstsein der Menschen trittst, als eben ein richtiger Mensch, der ein eigenes Leben hat, der Sachen erlebt, der aber auch mal vielleicht was Kontroverses teilt. Und dadurch aber eben nahbar wirst. Ja, weil genau das ist eben der Punkt. Gerade durch diese KI-Entwicklung der letzten 12 Monate ist ja also früher hat es ja gereicht, wenn du einfach nur regelmäßig gepostet hast, weil dann warst du schon unter den Top 10% von denen, die Plattform nutzen. Und dann wurde das ausgespielt. Und durch die ganze KI-Entwicklung sind ja mittlerweile alle in der Lage, jeden Tag zu posten. Und dann muss man eben schauen, wie schafft man es als Person, ja, anders zu sein? Und es geht jetzt gar nicht mal darum, zu polarisieren oder, ne, oder Ragebait und so. Das ist ja überhaupt nicht unsere Strategie, sondern es geht halt wirklich darum, einfach ja, Einblicke in die Person Vera als Mensch auch zu geben, als Führungskraft oder eben auch, ne, deine sportlichen Themen. Und das ist ja wahrscheinlich genau das. Oder Menschen, die du wahrscheinlich gar nicht vorher so verortet hattest in bestimmten Nischen, wo du gleiche private Interessen auf einmal aufdeckst, die outen sich dann auch, oder? Die sagen dann so, hey, habe ich auch schon mal gemacht, oder hey, cooler Post und kann ich bestätigen.
Ja, voll.
Hast du da ein paar Erkenntnisse aus deinem Netzwerk gehabt, wo du vorher nicht wusstest, wer so in welcher Bubble ist?
Ja, also ich glaube, was mich eigentlich noch viel mehr fasziniert, ist, dass ich halt wirklich über LinkedIn mit Leuten auch in Diskussionen komme und auch wirklich erhellende Erkenntnisse habe teilweise für meinen Alltag, für meinen Job, Also wenn man da mal sowas reinschreibt, wie zum, also mein letzter Post, da ging es zum Beispiel über meinen Nachnamen, der wird halt immer falsch geschrieben und dann habe ich halt dazu irgendwie einen lustigen Post gemacht. Das ist halt eine Alltagsbeobachtung. Damit werden wir jetzt nicht das Rad neu erfinden, aber so der ein oder andere schmunzelt vielleicht. Und also es tut halt auch einfach nur gut, dass ich halt nicht die Einzige bin, die sich halt manchmal so ein bisschen ungeduldig darüber ärgert, wenn halt auch nach 7-maligen Buchstabieren mein Name halt immer noch falsch geschrieben ist auf dem Flugticket und es dann am Gate nochmal irgendeine echt unwürdige Diskussion darüber gibt, ob ich jetzt mitfliegen darf oder nicht. Und dass es halt einfach anderen auch passiert und dass halt auch andere manchmal wirklich deswegen den Geduldfaden verlieren können. Und aber trotzdem halt auch mit Humor da drauf gucken können. Das war halt einfach, das hat mich halt einfach auch am Wochenende echt einfach nur positiv entertained. Und ich war halt einfach wirklich so, es hat einfach nur Spaß gemacht. Und ich hätte mir halt wirklich einfach ein Popcorn nehmen und meine eigene Kommentarspalte lesen können.
Ja, kenne ich.
Und das ist halt einfach, das ist halt einfach auch ein positives Erlebnis aus einer Vertriebstätigkeit heraus. Und jeder, der selber mal Cold Calls gemacht hat, weiß, glaube ich, dass Akquise echt auch schwere und harte Arbeit sein kann. Und also viel lieber mache ich 20 LinkedIn-Posts und 20 Cold Calls als 400 Cold Calls.
Ja, weil die 20 Cold Calls sind auch vielleicht gar nicht so cold, wie du am Ende denkst, weil der eine oder andere sagt, ah ja, habe ich schon mal gesehen. Weil du kannst ja dadurch auch sehr gezielt mit den Menschen in Kontakt treten, von denen du weißt, dass sie deine Sachen gesehen haben. Ne? Und das Spannende auch an der Stelle, ich kann es einfach auch immer nur wieder sagen, selbst die Menschen, die mich kontaktieren auch, wenn ich sie dann frage, wissen sie dann noch über welchen, wie sie auf mich aufmerksam geworden sind? Ja, halt irgendwie über LinkedIn. Ja, wissen sie noch welcher Post? Nee, keine Ahnung. Das heißt, auch diese Angst, dass man mal was vielleicht nicht so Kluges postet oder was Falsches, die ist völlig unbegründet, weil niemand kann sich noch eine Woche später dran erinnern. Das ist die gute Nachricht. Aber die schlechte Nachricht ist, und das hast du ja, du hast ja vorhin auch schon gesagt, du hast so gerne dann auch so fachliche Sachen geteilt und das machst du ja auch weiterhin noch, ne? Also, wir haben ja zum Beispiel auch ein Newsletter-Format für euch auf LinkedIn gesetzt, wo es ja auch nicht um private Themen geht, sondern fachlich um euch als Firma und die Produkte. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man immer versteht, es muss eine Kombination einfach sein. Du kannst auch nicht nur entertainen, das bringt dir nämlich auch keinen Vertrieb.
Fall. Ja.
Ne, man muss schon alles zusammenbringen. Und genau das ist am Ende das Spannende. Und da bietet halt die Plattform extrem viel. Du hast ja schon gesagt, du bist auch selber entertained und es macht dir auch Spaß. Was hat sich denn noch verändert, seitdem du noch klarer positioniert und auch sichtbarer bist? Weil ich meine, Geschäftsführerin und das alles warst du ja auch schon vorher. Dabei habe ich ja nicht geholfen, ja, auch ganz klar an der Stelle. Wir haben ja wirklich nur noch mal Sachen geschärft und die Mechanismen der Plattform einfach aufgegriffen. Aber was hat sich noch verändert? Wirst du auch manchmal darauf angesprochen?
Ja, voll. Also voll viele, die mich so fragen, warum machst du das eigentlich? So diese Selbstbeweihräucherung.
Ich sag dann, aber es ist ja keine Selbstbeweihräucherung. Ja, also deine Posts sind ja nicht...
Genau, das fühlt sich für mich auch nicht so an, aber witzigerweise ist es halt das, was ich schon auch immer mal wieder gespiegelt bekomme. Witzigerweise nur von Männern. Fragezeichen, okay. Ausrufezeichen, keine Ahnung. Und dann sage ich, du, das ist ein Vertriebstool. Was ist denn dein Vertriebstool? Und dann kommt halt
Golfplatz.
So, ja, genau, Golfplatz, Cold Calls, Klinkenputzen. Und dann halt so ungläubiges Staunen und dann so, ja, aber also, wie ist denn das ein Vertriebstool? Und also natürlich funktioniert LinkedIn halt alleine, ne, nur einen LinkedIn-Post machen, davon kriegt man halt keine Kooperationspartner und auch keine Assets under Management. Aber dann darf man halt danach überlegen, so, okay, was ist denn dann halt auch der nächste Schritt in meinem Vertriebsfunnel? Das muss man sich halt einmal vernünftig aufsetzen.
Genau. Zum Glück bist du da sehr strukturiert. Also auch da muss ich dich mal loben. Ja, auch als sehr, sehr, sehr vorbildliche Kundin, das merkt man einfach. Also man merkt deinen Background und die Struktur und dass du eben aus dem Zahlenbereich auch kommst. Das macht es natürlich sehr viel einfacher. Ja, das stimmt schon.
Ja, aber zu deiner Frage, was hat sich verändert? Also ich merke, dass Ich glaube, dass die größte Veränderung ist, ich merke, dass anders über mich geredet wird. Und zwar gar nicht so viel, wenn ich dabei bin, sondern wenn halt irgendwie ein Gespräch passiert zwischen irgendwelchen, keine Ahnung, sagen wir mal alten Kollegen oder alten Chefs, wo dann ein Vertrauter von mir dabei ist und der erzählt mir dann danach im Vertrauen, du, ich habe mit dem und dem über dich gesprochen und der hat gesagt, ist ja verrückt, wie die sich entwickelt hat. So, und das ist halt auch nicht nur einmal passiert. Und
okay.
Ich glaube, das machen alte Chefs und alte, alte Kollegen und
ja,
gut, das ist halt cool.
Das kann ich bestätigen. Das wird auch so bleiben. Sowohl positiv als auch negativ, das ist immer so, ne? Und am Ende sage ich aber eben auch, die Kunden geben dir am Ende immer recht. Das heißt, wenn du mehr Sichtbarkeit hast, mehr Kunden, mehr bessere Gespräche, mehr Türen sich öffnen, dann ist das definitiv richtige Richtung und vor allen Dingen, ja, dann darf man damit auch weitermachen. Und es ist einfach skalierbarer, ne? Also ich meine, du kannst halt mit einem Post, danach hast du vielleicht 50, 100, 150 Profilbesuche und dann weißt du, wer hat sich interessiert für dich, nachdem du das gepostet hast. Und dann, du siehst ja, das ist ja das Schöne an LinkedIn, du kannst ja sehen, ob die Personen vielleicht spannend sind für dich als Zielgruppe und dann kannst du halt in den Kontakt treten, ne? Also.
Genau, und das muss man dann halt auch machen und das ist dann halt auch viel Arbeit. Aber ja. Vertrieb ist halt immer auch Arbeit. Und also ich habe noch nie jemanden getroffen, der im Vertrieb erfolgreich ist.
Und auf der Couch liegt.
Die Fleißarbeit zu machen, ja.
Ja, das würde ich auch so sehen. Und wie gesagt, ne, wenn du halt auf eine Konferenz gehst oder Wining und Dining, dann triffst du vielleicht einen oder zwei, die spannend sind, ja. Von daher, schön, dass das so klappt. Was würdest du jetzt einer anderen Führungsperson sagen, die auch überlegt oder die vielleicht noch zögert mit dem Thema?
Also die Frage ist ja, wo will ich eigentlich hin, auch so als Führungspersönlichkeit und so. Und wenn ich zum Beispiel 64 bin und ich will eigentlich nirgends mehr hin, da würde ich raten, dann brauchst du es auch nicht. Aber wenn ich das halt nicht bin und wenn ich mich halt noch weiterentwickeln will und wenn ich auf die nächste Karrierestufe schiele oder wenn ich Kunden gewinnen will oder wenn ich Mitarbeiter gewinnen will oder wenn ich auch einfach als Führungskraft bei meinen Mitarbeitern sichtbar sein will, also ich habe immer wieder erlebt, dass ich halt auch, dass es auch für Mitarbeiter super wichtig ist, halt auch zu wissen, wer ist das eigentlich, mein Chef und was weiß ich eigentlich über diese Person. Also jeder, der Sichtbarkeit eigentlich braucht da draußen, für den ist es halt ein super Medium. Und ich glaube, dass man auch mit wenigen handwerklichen Tricks da einfach auch eine gute Performance abliefern kann. Und dann ist es halt einfach Teil des Führungsjobs, sichtbar zu sein und das möglichst gut zu machen und da sich Methoden auszudenken, die halt für einen selber funktionieren. Und ich glaube, dass es eigentlich für viel mehr Leute funktionieren könnte und dass viele das auch viel, viel besser nutzen könnten und das Potenzial da drin ist auch viel besser heben könnten, wenn man sich mal trauen würde. Und wie so oft ist ja der erste Schritt immer der schwerste. Also ne, halt einfach mal ausprobieren, loslegen, Sachen testen, vielleicht auch einfach ein bisschen Copycat machen von Leuten, die man cool findet.
Oder sich inspirieren lassen, ne? Genau.
Ja, also ja. Selbstverständlich nicht einfach Copy and Paste, aber sozusagen die Ideen nehmen und dann mit der eigenen Handschrift umsetzen. Da glaube ich schon, dass das voll viel bringen kann und dass da eine Menge ungenutztes Potenzial da draußen rumliegt. Und letzter Punkt, wenn man halt wirklich, und das mache ich tatsächlich auch immer, wenn ich was poste, wo ich halt so ein bisschen außerhalb meiner Comfortzone bin, dann weiß ich, wann dieser Post live geht. Und dann gucke ich auch 10 Minuten und eine Stunde später gucke ich halt, okay, läuft da gerade was in die ganz falsche Richtung? Und wenn es es wirklich tun würde, wenn man halt wirklich merken würde, verdammt.
Aber noch nicht passiert bisher.
Ist noch
ne?
nicht passiert, genau. Wenn man wirklich merken würde, Mist, jetzt habe ich da was gepostet und es zerreißt mich, dann drückt man einfach auf den Delete-Button und dann ist der Post danach auch wieder deleted. No harm done.
Korrekt.
Also, was kann passieren? Als Strukturierer würde ich sagen, die Chancen sind relativ groß und die Risiken sind relativ überschaubar. Das klingt nach einer guten Option.
Ja, sehr gut. Sehr gut. Das hast du wunderbar nochmal zusammengefasst. Vielleicht noch eine abschließende Frage dazu, weil wir kannten uns ja vorher auch nicht, obwohl wir beide Frauen in derselben Branche, im selben Umfeld sind. Also wir haben uns ja auch vorher nicht gekannt. Das heißt, LinkedIn hat ja auch uns zusammengeführt, was ja auch wieder ganz klar zeigt, dass es eben funktioniert. Was war aber so der finale Grund, warum du gesagt hast, hey, du arbeitest jetzt mit mir zusammen und nicht mit irgendwem anders? Weil es machen ja viele zum Beispiel so LinkedIn-Coachings oder dies, das, jenes. Was war so der Punkt, wo du gesagt hast, hey, nee, lieber mit der Alexandra als mit irgendwem anders?
Also ich würde mal zwei Sachen rausgreifen, Alexandra, an der Stelle. Also Punkt eins ist tatsächlich, dass du ja einfach auch aus dem Banking kommst und dass du diese Welt eben auch von innen kennst und das auch Track Record hast und das belegen kannst. Dennoch bist du da nicht die Allereinzige, aber du bist die einzige Frau, die ich kenne. Und deswegen habe ich gedacht, wir hatten es ja eben noch davon, man tut sich halt leicht, mit jemandem auch vertrauensvoll zu arbeiten, wo man sich selber drin wiederfindet oder sich selber besser drin wiederfindet. Und ich finde auch, Frauen dürfen auch gegenseitig sich mal ein bisschen fördern, wenn alles andere gut passt. Und an der Stelle war das dann einfach für mich eine einfache Entscheidung.
Ja, sehr schön. Wunderbar. Vielen Dank für auch die Blumen an der Stelle. Freut mich natürlich immer. Zum Abschluss der heutigen Episode noch der Blick nach vorne und vor allen Dingen dann auch, wo man dich finden kann. Also was ist noch die Vision von Next Assets? Was sind so eure nächsten Themen? Also wir haben jetzt eben auch gesagt, das Steuerwebinar natürlich auch nochmal mit ein paar Experten. Aber nimm uns mal mit, was kommt jetzt als nächstes noch?
Ja, also meine Vision ist, dass wenn sich in, sagen wir mal, 2-3 Jahren zwei Menschen in der Dachregion unterhalten über, ich möchte eigentlich in Krypto investiert sein, ich weiß aber nicht ganz genau wie, dass dann der andere sagt, genauso wie das bei Xetra Gold heute der Fall ist, wenn jemand in Gold investieren will und die Goldbarren nicht im Keller haben will, dass dann einfach der andere antworten kann, hast du schon mal Next Assets angeguckt, das ist eigentlich die Go-To-Adresse. Das ist das, wo wir hinwollen. Dann hattest du, was war die zweite Frage?
Genau, was ihr als nächstes jetzt auch so vorhabt, was noch kommt. Weil heute, also wir nehmen auf Mitte August. Was sind so die nächsten Termine, Themen? Wo trifft man dich vielleicht als nächstes?
Die nächsten Themen für uns sind tatsächlich vor allem das Thema Besteuerung im Kryptobereich. Da wird sich in Deutschland einiges tun zum Jahresende. Wir wissen noch nicht genau, in welche Richtung das gehen wird. Wir werden aber diese Entwicklung eng begleiten und da eine kleine Webinarreihe machen für unsere bestehenden oder auch potenzielle Investoren mit verschiedenen Steuerberatern, wo wir einfach ganz eng an der Entwicklung dranbleiben werden und da auch das neue Knowledge und immer den letzten Stand der Erkenntnisse eben da an unsere Kunden und potenziellen Kunden weitergeben wollen. Und wer jetzt da nochmal eine Frage dazu hat oder mich nochmal genauer kennenlernen möchte oder vielleicht die ein oder andere Frage zu den Produkten nochmal hat, das geht tatsächlich am besten bei LinkedIn. Da bin ich genau wie die Alexandra sehr, sehr aktiv und antworte auch selber. Von daher ist das tatsächlich die beste Kontaktmöglichkeit. Und von da aus dann alles Weitere macht am allermeisten Sinn.
Also dann zum Abschluss noch, was würdest du anderen Frauen raten, die sich auch in einer männerdominierten Branche etwas Eigenes aufbauen wollen?
Einfach weitermachen. Ihr wisst ganz genau, wo ihr hin wollt und geht da einfach hin. Lasst euch nicht beirren und schaut vielleicht auch mal links und rechts des Weges, wo schon andere Frauen sind. Da sind nämlich schon auch viele, die auch Freude daran haben, Knowledge zu teilen mit anderen, vielleicht auch jüngeren Frauen, die noch am Anfang der Karriere sind. Das müsst ihr nicht alleine schaffen. Ihr seid nicht die Einzige. Schaut da ein bisschen links und rechts.
Ja, würde ich an der Stelle auch so unterschreiben. Vera, vielen Dank für die ganzen Insights und dass du dir heute die Zeit genommen hast in deinem vollen Terminkalender für diese Podcast-Episode.
Sehr gerne. Hat mich gefreut, dass ich da sein durfte, Alexandra.
Und wer jetzt auch noch neugieriger geworden ist als vorher sowieso schon, wir verlinken alles rund um Next Assets und wo man Vera finden kann, nochmal in den Shownotes. und vor allen Dingen auch nochmal den Webinartermin, die bei euch als nächstes anstehen. Und ansonsten, wer jetzt unbedingt auch sich nochmal mehr bewegen möchte und was zum Thema in Deutschland regulierter Krypto-ETP herausfinden will. Also ihr wisst jetzt, Vera 15.000 Schritte am Tag. Daher lasst euch nicht beirren und kontaktiert sie auf jeden Fall auf LinkedIn. Denn auch das vielleicht noch als letzten abschließenden Satz. Wir beantworten jede Nachricht und jeden Request auch selber. Von daher traut euch einfach, uns anzuschreiben. Supi. Also, dann stoppe ich mal eben die Aufnahme.